Anton Bruckner aus verschiedenen Blickwinkeln.
Es geht bei weitem nicht nur um Bruckner, obwohl er natürlich der Kristallisationspunkt ist, sondern es geht natürlich auch um die ganzen Orte in dem Netzwerk, in dem sich Bruckner damals bewegt hat.
Anton Bruckner.
Herzlich willkommen zum Bruckner Podcast 2024. Wir feiern auch in diesem Format den Jahresregenten Anton Bruckner. Ihm ist heuer in Oberösterreich eine unglaublich bunte Vielzahl an Veranstaltungen, Projekten und künstlerischen Darbietungen jedweder Form gewidmet. Anton Bruckner, ja, an dem kommt man heuer in Oberösterreich gar nicht vorbei. Wir hören in unseren Podcast-Folgen in einige Highlights dieses Jahres hinein. Und er selbst, Anton Bruckner selbst, ist in Oberösterreich auch sehr, sehr viel herumgekommen. Es gibt ganze 35 Gemeinden, die sich zu Bruckner-Gemeinden zählen. Das heißt, dass er dort vielleicht gearbeitet, gewirkt oder gelebt hat oder vielleicht auf Urlaub war oder irgendwie in irgendeiner Form Spuren hinterlassen hat. Ich bin Ortrun Schandl und mein heutiger Gast ist Filmemacher Markus Kaiser-Mühlecker. Und diese Geschichten, die man in diesen Gemeinden über Anton Bruckner erzählen kann, die hast du für uns eingefangen, Markus. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Du hast also ein sehr arbeitsreiches Jahr hinter dir. Du bist in alle 35 Gemeinden gefahren und hast Bruckner-Geschichteln gesourced, sozusagen, auf Neudeutsch.
Genau, wobei ich das L sofort wieder dir wegkaufe. Ich habe bewusst die Mischform aus Geschichten und Geschichteln, sondern Geschichten, das ist quasi so halb seriös. Also es ist jetzt nicht erfunden oder so, aber manche Geschichten sind auch historisch nicht hundertprozentig verifizierbar. Das heißt, so
die hat man, ein kleines Geschichtel ist dabei.
Genau, quasi. Genau, eine Mischung. So, dass es halt unterhaltsam wird.
Sag, wenn ich mir denke, 35 Gemeinden in Oberösterreich, muss man sich irgendwie zwangsläufig auch fragen, wo war er denn eigentlich nicht und warum war er dort nicht?
Man könnte jetzt schon sagen, also es gibt 440 Gemeinden in Oberösterreich, das heißt, der war schon in den allermeisten natürlich nicht. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, und das war zum Beispiel eine ganz interessante Erkenntnis, dass man natürlich, wir bewegen uns dafür im Jahr 1850, 1860 oder so in dieser Gegend, und wie die Mobilität damals ausgeschaut hat und die grundlegend anders ausgeschaut als bei uns. Also das allermeiste ist er zu Fuß gegangen oder mit einem Pferdefuhrwerk gefahren oder auch von Linz mit dem Schiff nach Wien gefahren zu Fortbildungen. Also es war nicht einfach so, dass man mit dem Auto einmal irgendwo hinfährt, und Tagespendeln war sowieso nicht. Also zum Beispiel nach Windhag zu seiner ersten Lehrerstelle ist er, glaube ich, dass ich kein Blödsinn sage, mit dem Pferdefuhrwerk nach Freistadt gefahren und dann nach Windhag zu Fuß gegangen und dort ein Jahr geblieben. Also das ist so ein fundamentaler Unterschied zur heutigen Welt. Das habe ich interessant gefunden.
Du pendelst quasi nicht, sondern du lebst dann halt einfach mal dort ein Jahr lang.
Genau.
Ja, erzähl mal von deiner Arbeit. Ein Jahr lang habe ich, glaube ich, hast du daran gearbeitet, oder? 35 Episoden sind's.
Genau.
Wie bist du dazu gekommen? Weil was ich so mitgekriegt habe, ist, du bist ja jetzt auch ein Bruckner-Rookie gewesen, sozusagen, vorher.
Mehr oder weniger, das kann man sagen. Ja, der Norbert Travöger hat mich gefragt, ob ich da was mache, und eigentlich war das Urkonzept leicht anders, und ich habe aber dann ganz bald gemerkt, dass da überall eigentlich interessante Menschen gibt, die da was zu erzählen haben, und dann ist es einfach das, die Form geworden, die es geworden ist. Also es hat nicht, die Videos sind keinem Masterplan gefolgt, sondern es hat sich aus dem ergeben, was vorhanden war.
Hast du dann gesagt, okay, in die und die Gemeinden möchte ich unbedingt fahren, und dann hat sich ergeben, dass du in noch eine Gemeinde und in noch eine Gemeinde schauen musstest, oder war es von Anfang an klar, du fährst jetzt in alle?
Genau, das war quasi die Bestellung, dass quasi jede Gemeinde eine Art Geschenk kriegt vom Land, also ihren Bezug, ihr Video zu Anton Bruckner. Und ich habe dann mit der Lydia Zachbauer und mit dem Siegfried Christöffel haben uns zusammengesetzt und die Menschen gesucht, die jeder schon weiß pro Gemeinde, und in andere war es halt dann, also es war sehr unterschiedlich schwierig, Menschen zu finden, die Geschichten erzählen. Also in den einen Gemeinden ist es total neuliegend gewesen, in den anderen war es herausfordernd, da Menschen zu finden.
Und wie ist dir das denn gelungen? Also welche Gemeinden waren zum Beispiel, wo du gesagt hast, okay, da muss ich jetzt ein bisschen suchen?
Boah, kann ich jetzt so gar nicht mehr sagen. Ich möchte es auch nicht verraten, weil im Endeffekt hat man in die allermeisten eigentlich was gefunden. Aber es war, also dort, wo man sich gedacht hätte, da geht's einfach, war es nicht unbedingt so und umgekehrt. Also es haben sich die Klischees nicht unbedingt erfüllt.
Und dann gibt es ja Gemeinden wie jetzt Linz, Ansfelden und natürlich St. Florian, wo er natürlich sehr, sehr, sehr viele Spuren hinterlassen hat. War es dann für dich schwierig? Weil das ist ja ein Kurzfilmformat. Ich glaube, der längste Film dauert 11 Minuten,
genau,
oder so. Wie bist du dann vorgegangen? Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel Linz hernehmen, den Clip von Linz, du musst ja dann irgendwo Abstriche machen, und jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit Bruckner beschäftigt, und das wird dir wahrscheinlich auch ein bisschen so gegangen sein, merkt, da gibt es dann so viele Geschichten, ja, zum Erzählen, und ja, so viele Leute, die auch so tolle, spannende Geschichten erzählen können. Wie war das für dich?
Ja, einfach so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip ausgehend. Also jetzt nicht, dass ich mir es einfach gemacht habe, aber man sagt da oft, der Budget ist dann zu Ende, wenn entweder Zeit oder Geld zu Ende ist. Und es war dann einfach so von den Ressourcen. Ich habe mich überall total nach der Decke gestreckt, aber man hat dann einfach überall, ich habe mir immer gedacht, wenn es genug ist, dann ist genug. Und es war, wenn man in Linz mehrere Protagonisten hat, die verschiedenste Seiten beleuchten, dann ist es ausreichend. Es hat keine der Geschichten den Anspruch auf Vollständigkeit oder auf wissenschaftliche Perfektion, das ist nicht das Format, sondern eben den Menschen auch niederschwellig zu vermitteln, was für Mensch war das. Und das war für mich das Interessante und ich glaube auch für die ganzen Teilnehmer, es geht bei weitem nicht nur um Bruckner, obwohl er natürlich der Kristallisationspunkt ist, sondern es geht natürlich auch um die ganzen Orte und um die Settings in dem Netzwerk, in dem sich Bruckner damals bewegt hat. Und der war ja quasi keine Insel, sondern es wird dort überall sichtbar, aha, dort war er eingebettet in das System, dort war er in ein anderes System eingebettet und so. Und über das wird indirekt sehr viel mehr eigentlich sichtbar, denke ich mal.
Also du machst eigentlich eine ganze Epoche sichtbar, oder? Also das Lebensgefühl, wie man gelebt hat, du hast gesagt, er ist zu Fuß dann gegangen, zuerst mit der Pferdekutsche. Das Ganze kannst du eigentlich dann nachvollziehen. Das ist eine Zeitreise eigentlich, genau, die du machst.
Ganz genau. Und das war aber eigentlich gar nicht der Plan, aber das hat sich von selber so, haben sie diese Folien enthüllt und entblättert. Und also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber ich schließe dann auch immer auf andere Leute. Ich glaube, dass viele Menschen einfach nicht mehr wirklich ein Bewusstsein haben, wie das Leben vor 200 Jahren ausgeschaut hat oder nie gehabt haben, weil wir leben natürlich immer wie selbstverständlich in unserer Gegenwart. Aber dass das Leben vor nur 200 Jahren grundlegend anders war, haben wir eigentlich keinen wirklichen Bezug. Und Teile davon werden sichtbar. Aber andererseits ganz viele andere Geschichten, wie zum Beispiel die Existenz als Künstler zu teilen, kann ich selber relaten, wie man so schön sagt, sind natürlich immer gleich geblieben. Also gewisse Konstanten gibt es und gewisse Sachen sind anders. Das ist irgendwie interessant.
Die Parallelen zum Anton Bruckner zu dir, die würde ich jetzt gerne wissen.
Nicht unbedingt zu mir, aber generell. Ich bin auch schon länger selbstständig, freischaffend tätig und da gibt es natürlich, und jeder andere, der das kennt, wird das genauso unterschreiben. Da gibt es einfach Parallelen, zum Beispiel Existenzsorgen, das ist ganz normal. Also, dass man nicht weiß, wann kommt, wo der nächste Job her und dass das am heute berühmten Bruckner ganz lang auch so gegangen ist, da kann man halt einen Bezug dazu kriegen.
Ja? Absolut, ja. Ja. Das ist wirklich etwas Zeitloses.
Leider.
Der Künstler. Ja, leider.
Es gibt ja auch den blöden Spruch, treffen Sie zwei Banker, reden Sie über Kunst, treffen Sie zwei Künstler, reden Sie über Geld.
Ja.
Und, ja,
aber was soll's, ja, es ist die Leidenschaft, die einen hinzieht. Du hast ja Bruckner am Anfang jetzt nicht so gut gekannt oder halt so gut gekannt, wie man ihn halt kennt. Nehme ich einmal an, wie man ihn halt aus der Schule kennt oder wie auch immer.
Genau.
Wie hat sich denn dein Bild dann geändert? Was hast du faszinierend gefunden an ihm?
Wie der Norbert Travöger auch schon öfter gesagt hat, es ist irrsinnig facettenreich. Also man kann das gar nicht so in der Kürze abstempeln, weil man nicht unbedingt auf die klassischen Klischees eingehen will. Zum Beispiel, dass er frech war, dass er ein sportlicher Mensch war, dass er gern geschwommen ist, dass er gerne mal Leute zigiert hat. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ja, dann das mit den Frauen ist natürlich, das zieht sich durch, dass er in fast jedem Ort irgendwelche Frauen angebaggert hat. Mhm. Erfolglos leider.
Liegt vielleicht daran, dass er es so oft gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht war er schon verschrien oder so.
Oder dass er es plump, kann ich nicht sagen. Aber genau, das zieht sich durch.
Ja.
Genau. Und dass er irrsinnig arbeitsamer, emsiger Mensch war, fleißiger Mensch war. Also zum Beispiel fällt mir ein, die Geschichte, die der Bürgermeister Kolarik in Kronsdorf erzählt hat. Das war seine zweite Lehrerstelle dort, das Hilfslehrer, dass das strategisch für ihn so geschickt war, weil er zu Fuß nach Enns gegangen hat und nach Steyr zu seiner Orgel und dass er teilweise zweimal am Tag von Kronsdorf nach Enns gegangen ist, weil er so schnell war und die Aufgaben von seinem Kompositionslehrer, vom Leopold von Zinetti, schon wieder fertig gehabt hat, dass er am gleichen Tag nur mehr nach Enns gegangen ist. Also unvorstellbar eigentlich. Also diese Arbeitsamkeit und diese...
Da gehst du eine Stunde, oder? Von Kronsdorf nach Enns?
Ich glaube Minimum, ja. Also ich weiß, ich bin es nie gegangen, aber genau.
Unglaublich.
Genau.
Ja, der muss ja auch unglaublich fit gewesen sein. Ich meine, natürlich, Mobilität war damals eine andere Sache eigentlich.
Genau.
Lustig. Mhm. Was ich faszinierend finde in deinen Episoden, ich weiß nicht, ob du das...
Wie viel hast du denn geschaut?
Warte mal, schau mal. Hörsching habe ich mir angeschaut, weil ich mir gedacht habe, Hörsching? Was war da mit Bruckner in Hörsching? Gut, da hat er eine Zeit lang gelebt. Linz aus St. Florian habe ich mir angeschaut. Bad Ischl kurz. Und... Ich glaube noch ein oder zwei. Mhm. Aber was ich faszinierend gefunden habe, war, dass, Attersee habe ich mir auch angeschaut, dass jeder, der davor kommt, jede Person, die über Bruckner redet, sagt, dass der Besuch dieses Ortes oder der Aufenthalt an diesem Ort essentiell war für Bruckner, dass er das geworden ist, was er geworden ist. Das sagt irgendwie lustigerweise jeder. Und ich meine, vielleicht stimmt das, vielleicht ist es in jeder Vita so, ja, keine Ahnung, ich habe auch schon an mehreren Orten gelebt. Wahrscheinlich ist es eh bei jedem so, dass auch wenn du nur kurz irgendwo bist, sich das entscheidend verändert. Aber es hat mich schon sehr fasziniert, wie das alle auch mit einem gewissen Stolz hervorgehoben haben, dass der Moment, dass Bruckner da war, ihn zu dem gemacht hat, was er war. Hast du das auch irgendwie mitgekriegt?
Stimmt, ja sowieso. Ich meine, ich glaube, das muss man mit ein bisschen am Augenzwinkern sehen, weil da natürlich ein gewisser Lokalpatriotismus überinvolviert ist und das kann man auch verstehen. Und ja, also es gibt quasi mehrere wichtigste Orte.
Ja.
Also der Superlativ wird gern verwendet. Ja. Aber ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, was auch interessant war, ich habe nicht nur nichts vorgegeben, sondern ich habe einfach den Menschen zugehört, welche Geschichte sie zu dem Ort erzählen können. Und das Interessante war eben dadurch, dass da keinen Masterplan gegeben hat, sondern der Masterplan war quasi einfach das echte, originale Leben von Bruckner, haben sie die Geschichten trotzdem interessanterweise sehr selten gedoppelt. Das heißt, jeder Mensch hat aus seiner Perspektive von sich aus die Geschichten erzählt, wo er glaubt hat, dass die wichtig sind. Und das ergibt in Summe eigentlich ein buntes Bild, wie man es besser gar nicht bestellen kann. Wenn man das nämlich, wenn es da jetzt irgendwie eine Vorgabe gäbe, dann würde sich jeder dieser unterordnen wollen. Und dadurch, dass das aber gar nicht war, hat irgendwie jeder frei von der Leber weggezählt. Und ich habe vielleicht kennst du den, mit dem Pfarrer Erl von St. Florian, der wie heißt das, Pfarrkooperator in Ebelsberg ist.
Genau, ja.
Also so ein Art Pfarrer oder so. Und der hat gesagt, ja, da gibt es sogar eine philosophische Theorie oder so, eine Konvergenztheorie. Ich habe das nicht mehr nachrecherchiert, aber quasi, dass das von vielen Blickwinkeln aus betrachten, dass da eben in Summe auch was Interessantes entsteht. So habe ich sie verstanden. Also, genau.
Also das sind viele, viele Puzzleteile, die ihn dann eigentlich mit größeren Details zeigen.
Ja.
Das heißt, wenn man dann jetzt deine 35 Folgen anschaut, und die sind von 2 Minuten, glaube ich, bis zu 11 Minuten, also man kann sich eigentlich immer wieder, kann man sich die anschauen, auch auf der Website, also anton-bruckner-2024.at.
Genau.
Kann man sich alle Episoden anschauen, je nachdem, wie viel Zeit man hat und aus welchem Ort man ist. Du hast da einfach immer Puzzleteile mitbekommen und hast dann auch dein Bild vervollständigt sozusagen.
Genau, und das ja nur für jeden anderen ist. Also ich bin ja nur Mittler, so wie du. Also genau.
Das finde ich sehr schön. Was ist denn vielleicht das, wie soll ich sagen, das Spannendste oder das Unerwartetste, was du dem du begegnet bist? Du hast 2500 Kilometer abgespult, hast sehr, sehr, sehr viele Leute zum ersten Mal getroffen wahrscheinlich.
Genau. Also solche Fragen sind immer ganz schwierig zu beantworten, aber auch wenn es vielleicht nicht ganz dazu passt, aber was interessant war, weil ich bin an viele Orte gekommen, wo man normalerweise nicht so einfach hineinkommt, Stifte, Klöster, Schlösser, Burgen und einfach was für Reichtum sie in Oberösterreich verbirgt, der eigentlich, war mit den ganzen Leitgrät, der teilweise ungehoben ist. Also das hat jetzt gar nicht so viel mit Bruckner zu tun. Aber Städte wie Salzburg oder Wien haben ja einen sehr ausgebauten Tourismus und Oberösterreich müsste sich da eigentlich nicht verstecken, hätte diese ganzen Schätze, aber irgendwie dadurch, dass es auch verstreut über das Bundesland liegt, ist das nicht so ganz gehoben.
Da fallen wir jetzt ein, Kremsmünster habe ich nämlich auch gesehen.
Ja.
Und das war auch ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, die haben ja, glaube ich, alle Werke von Bruckner.
Irrsinnig viel zumindest,
dort, genau. Und das sind ja, also ist ein unglaubliches Archiv. Und
genau,
dann haben sie faszinierende Fotos von ihm und also Dinge, die man normalerweise, wenn man an Anton Bruckner denkt, dann denkt man immer an diese Büste, an diesen Glatzkopf, der halt, keine Ahnung, wie alt er da war, wie diese Büste entstanden ist.
Älter, ja.
Aber da war ja auch eine Zeichnung dabei von einem jungen Anton Bruckner, glaube ich.
Fotografie, glaube ich sogar, ja.
Ja, genau. Ja. Also irrsinnig faszinierend, was da alles verborgen liegt.
Ja, zum Beispiel in Kremsmünster, das ist ja immerhin die Klausur, wo eigentlich, glaube ich, ordensfremde Menschen eigentlich gar nicht rein dürfen. Und ich glaube, der Kustos, der Pater Altmann Bötsch, hat, glaube ich, sogar kurz mit sich gerungen, ob man das jetzt sagen darf, sein Schatzkammer, sein Archiv, aber es hat sich einfach so gut angeboten. Und Er ist dann, also er erzählt sich, er ist doch stolz, dass sie die größte Sammlung nach der Nationalbibliothek haben. Und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für solche Schätze, die eigentlich ja privat und vor den Augen der Öffentlichkeit verschlossen sind. Mhm. Das aber, also es war irrsinnig interessant, diese verschiedenen Orte.
Das glaube ich, ja. Und super schön zu sehen. Und im Film kann man es nämlich auch sehen, weil er zeigt ja auch einige von diesen Schätzen. Er zeigt auch sehr faszinierende Fotos. Darf man das auch schon verraten oder ist das ein Teaser?
Welche Fotos meinst du?
Von der Öffnung vom Sarkophag.
Ach so. Ah, ja, genau. Ja, nein, das ist kein Teaser, ja, genau. Also das hat er irgendwie in seinen Unterlagen hat er das entdeckt, ja. So quasi, dass man da exhumiert hat oder genau, einen Sarkophag geöffnet hat. Aber da fällt mir ein, dass der Austrofred die Geschichte erzählt hat, der ja auch, also der Austrofred war ja zum Beispiel auch, das war für mich interessant, weil ich habe auch so mein Musikvideo und Musikfilm-Vergangenheit und kenne aus verschiedenste frühere Aufträge und Kontexte viel Musiker in Oberösterreich und dass ich mit denen wieder zusammenarbeiten habe können oder mit denen wieder zusammengekommen bin, war schön. Mhm. Und genau, das sind ja auch ein bisschen teilweise die Bruckners der Gegenwart vielleicht, ohne dass man jetzt einen direkten Vergleich herstellen muss. Und über diese Menschen, glaube ich, wird die historische Figur möglicherweise auch lebendig. Weil Bruckner würde heutzutage natürlich einen anderen Beruf machen oder vermutlich, kann man nicht genau sagen, ob er Filmmusik komponieren würde oder Symphonien oder ob er für die Werbung arbeiten würde oder alles gleichzeitig. Eine andere interessante Geschichte doch jetzt, ja. Also mir fällt es so nach und nach natürlich ein, was ich überhaupt nicht gewusst habe, wie viele verschiedene Berufe der ausgeübt hat. Weil das, was man so landläufig weiß, ist, dass er der große Symphoniker ist oder war. Das ist überblieben. Aber dass der zum Beispiel neben Orgelvirtuose zu sein, ein Orgelexperte war, der bestellt wurde zur Kollaudierung, also zur Abnahme verschiedener neu gebauter Orgeln, habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Oder dass er Lehrer war oder dass er alles Mögliche, also oder Universitätsprofessor, genau.
Ja, ich habe mir dann auch gedacht, ich meine, er ist zwar alt geworden, er hat sicher genug Zeit gehabt in seinem Leben, Dinge zu erledigen, aber hat trotzdem sehr, sehr viel gemacht eigentlich eben. Ja. Dann war er wieder 10 Jahre wohl Lehrer, dann war er dort, dann war er da. Und du, wie du gesagt hast, aufgrund der Mobilität musst du ja dann immer länger dich an einem Ort aufhalten. Der hat schon eine erstaunliche Vita eigentlich zusammengesammelt.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also wirklich sehr fleißig.
Ja.
Und irgendwer hat auch gesagt, dass er eigentlich nur Ferienkomponist war. Ich glaube, in Steyr hat man das ja gesagt. Also, dass er nur in den Sommermonaten wirklich die Musik gefunden hat und auch nur unterstützt von reichen Steirern, Industriellen, die ihm das ermöglicht haben. Mhm. Also, die sie zusammen da haben. Also, unter anderem der Waffenfabrikant Werndl, die ihm halt, ich weiß jetzt nicht mehr in Gulden, so und so viel Gulden gestiftet haben, dass sie ihm halt den Luxus ermöglichen, überhaupt Symphonien komponieren zu können. Weil sonst hat er auch leben müssen von dem, von Brotberufen halt.
Das ist aber auch sehr modern eigentlich.
Genau.
So wie heuer. Also genau. Die meisten Künstler haben irgendeinen Brotberuf und dann müssen sie schauen, dass sie halt irgendwo Glück haben.
Genau. Dass es sich rundum geht irgendwie.
Ja, genau. Ja. Dass es sich rundum geht, ist das Oberösterreichische.
Nein, ja.
Das ist ein cooler Ausspruch.
Dass es rundum geht, ja.
Oder? Muss ich mal merken.
Zitieren Sie mich nicht.
Sehr faszinierend. Das heißt, wo kann man die Clips sehen? Wir haben schon gesagt, anton-bruckner-2024.at.
Genau, oder einfach auf YouTube reinschreiben, Bruckner-Geschichten, dann kommt man zu irgendeiner oder zum ganzen Kanal und da sind sie aufgefädelt. Und irgendwer hat auch geschrieben, die kann man so gemütlich zwischendurch wegsnacken. Also es ist nicht der eine große Film, der die eine große Dramaturgie hat, sondern je nachdem, was einen gerade interessiert. Und das ist vielleicht das Elegante daran, wieso es vielleicht funktioniert, weil die allermeisten Leute sich natürlich über den Lokalbezug, den sie haben, sie kennen wen in einem Ort oder sie kommen aus dem Ort, schauen sie sich das erste mit dem Beitrag an und dann, und das ist möglicherweise eine Einstiegsdroge, dann kommen sie erst drauf, aha, schau ich mir das auch noch an. So.
Ja, total, absolut. Und du hast ja auch weil sonst, wenn über Anton Bruckner geredet wird, dann ist das in Musikerkreisen und es ist ein sehr hochwissenschaftliches Thema und lauter gescheite Leute reden darüber sozusagen. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen Berührungsängste. Ja gut, das ist halt ein Komponist und tot und hat halt klassische Musik komponiert. Aber wenn du diese Filme nimmst und siehst, dass Leute, die in diesen Orten leben und sich sehr viel mit ihnen beschäftigt haben und seinem Leben einfach aus dem Nähkästchen plaudern, dann merkst du einfach, dass er ja, ein Mensch war wie du und ich und einfach genauso seine Probleme hatte und genauso seine Inspirationsquellen oder Dinge, die er geliebt hat oder nicht geliebt hat. Das ist schon, macht ihn einfach auch sehr, sehr menschlich und macht das ganze Thema sehr niederschwellig begreifbar einfach.
Ja, Ja, und darf ich da noch drauf? Also man konnte sehr lange über alles Mögliche philosophieren, aber ich finde, das ist ein Punkt, den man fast nicht überbetonen kann, weil es haben sich ja verschiedene Kunst, was ist der Plural von Nimbus, Nimbi oder Nimben, genau, haben sie, und auch der ganze Mythos von der Überhöhung der Künstlerpersönlichkeit etc., so dass sie eigentlich große Teile der Bevölkerung ausgeschlossen fühlen aus dem Ganzen und glauben, sie sind nicht schlau genug oder sie wissen nicht genug drüber und so. Und eigentlich ist das ein komplett falscher Zugang, weil das ist natürlich für jeden und das hat viele historische Gründe. Und mir ist da jetzt gerade, wie du das gesagt hast, eingefallen, es war in Luftenberg, da ist irgendwo eine Gedenktafel an dem Wirtshaus, wo er wirklich kegelt hat. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Also wir haben das mit die dortige Blasmusik hat dann der Seniorchef hat sich extra Theaterstücke einfallen lassen, also das nebenbei. Und das Haus, wo das Gasthaus ursprünglich war, da habe ich die Gedenktafel gefilmt und die ist hinter einem Busch verborgen und die Eigentümer, die mit Bruckner absolut nichts zu tun haben, haben mich dann gefragt, ja, was war denn eigentlich jetzt das Besondere an dem Bruckner? Muss man sich vorstellen. Die wohnen in einem Haus, wo eine offizielle Gedenktafel ist und haben null Bezug zu diesem Bruckner. Und das ist dann möglicherweise stellvertretend für sehr viele andere Leute, die auch in Wahrheit keinen Bezug haben, weil ja,
dann du kriegst ihn halt im Musikunterricht mit und dann.
Vielleicht, und ja. Auch nicht alle. Und man vergisst dann sofort wieder, genau.
Ja.
Weil das, genau. Also einfach, um das ein bisschen lebendig zu machen und genau, das war mir schon ein Anliegen.
Ja, und es ist auch ein super Beitrag eben, dass man es nicht vergisst oder dass man halt sich damit befasst. Und dass das auch irgendwie cool sein kann oder lustig oder halt unterhaltsam über einen klassischen Komponisten sich zu befassen.
Genau, und das gar nicht so staubtrocken ist, wie man meinen könnte. Und das ist auf jeden Fall ein Verdienst. Ich habe auch mit Norbert Trewöger drüber geredet und da nur mehr an dieser Stelle danke auch für das große Vertrauen. Und das ganze Bruckner, ja, es ist zwar die Figur und die Person Bruckner und seine Werke natürlich der Anlass und alles, aber es bringt eigentlich mehr ins Wirbeln als nur das. Weil es könnte auch wahrscheinlich jeder andere sein. Es könnte auch eine andere wichtige Persönlichkeit sein, sage ich jetzt einmal frech. Aber so quasi dieses Staub aufwirbeln, das ist wahrscheinlich das, worum es geht. Und wenn sich dann ein paar mehr Leute mit anderen Dingen beschäftigen, hat man vielleicht schon gewonnen.
Ja.
Oder so.
Dass du einfach inspiriert wirst, über den Tellerrand zu schauen und dich mit anderen Dingen beschäftigst.
Genau.
Ein bisschen raus aus dem Trott und sehen, was eigentlich da ist, sozusagen, genau. Was vor deiner Nase liegt.
Genau. Und es liegt natürlich, weil Oberösterreich historisch sehr aufgeladen ist und das aber im meisten Bewusstsein gar nicht vorhanden ist. Und es wirklich, also mir fällt gerade wieder ein, also es lässt sich auch über jeden Landstrich, den man vermeintlich kennt, lässt sich auch noch was lernen. Zum Beispiel in Micheldorf hat mir der Martin Osen erzählt, dass dort die erste Blasmusikkapelle des Landes errichtet wurde, weil dort auch so reiche Sensenwerksbetreiber und Besitzer gewohnt haben, bei denen Bruckner wiederum gern zu Gast war. Also quasi, es nicht nur Bruckner, aber es bewegt sich nichts im luftleeren Raum, sondern es hat alles irgendwelche Kontexte, die auch alle historisch gewachsen sind. Und einfach Teile davon kriegt man halt so ein bisschen mit. Und dann erschließen sie eigentlich nur mehr Geschichten statt weniger. Also es wird immer mehr statt weniger.
Hast du eine Lieblingsfolge?
Eigentlich nicht, aber es gibt viel. Also sagen wir so, ich finde es sehr interessant, was jetzt ist. Es ergibt sich ja auf YouTube heutzutage, kann man ja das so gut messen. Wenn das jetzt eine Fernsehgeschichte war, dann kommt man das sehr viel weniger gut messen. Ja. Aber auf YouTube und auf alle digitalen Medien gibt es ja eindeutig zuordnenbare Views und so. Und ganz überraschend liegt in Führung unter zwei Anführungszeichen das kleine Dörfchen Windhag bei Freistadt. Und das habe ich mir am Anfang schon gedacht, weil die Irmgard Quast dort und die Leute, die dort sind, das ist am nördlichsten Zipfel des Mühlviertels. Also da sind einfach bunte, gute Geschichten und die kann das gut erzählen. Und das ist sicher eine empfehlenswerte Folge.
Das heißt, die hebt man sich am besten für den Schluss auf oder soll man damit anfangen, damit man so richtig angefixt ist und dann weiterschaut?
Am besten schaut man es chronologisch an, weil sonst ist man vielleicht sehr verwirrt. Also man fängt in Ansfelden oder in Wolfen an und arbeitet sie dann durch, weil wenn man jetzt, weiß nicht, an einem späteren Ort einsteigt, dann fällt einem viel Kontext und dann weiß man nicht, in welcher Lebensphase er da gerade war oder so. Ja.
Das heißt, mit den Geschichten, die dort erzählt werden, wird ja auch ein bisschen, das ist chronologisch eben seine Lebensgeschichte erzählt, von vorn bis hinten.
Genau, und die YouTube-Playlist ist auch so angeordnet. Also die fangen in Wolfern oder Ansfelden an und genau.
Bei der Geburt in Ansfelden sozusagen. Sehr fesch.
Und in Wolfern, wo sie seine Eltern kennengelernt haben. Da fangen sie ja nur vorher an.
Ja, ich bin gespannt. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich wieder in die nächsten Folgen reinschauen. und schauen, dass ich sage dir Bescheid, wenn ich alle geschaut habe.
Okay.
Ja. Und welche dann meine Lieblingsfolge ist. Aber wahrscheinlich ist es ja. St. Florian, weil ich bin aus St. Florian und jetzt bin ich nicht sehr objektiv.
Nein, ist eh total schön. Und dort da haben sie super Bilder ergeben mit der Lydia Zachbauer und ihre junge Brucknertage, weil dort einfach viele Kinder herumwuseln und also ja. Und das schöne Stift natürlich. Ja.
Und da sagt die Lydia auch etwas, und das ist sicher auch stellvertretend für die meisten anderen Gemeinden. Wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen, aber wenn du in Florian wohnst, dann bist du das Stift gewohnt. Mhm. Und du siehst das jetzt gar nicht mehr mit diesen Augen des Staunens. Mhm. Und wenn du aber diese Filme wieder anschaust, weil du halt auch mit einem anderen Blick drauf schaust, dann entdeckst du eigentlich deinen eigenen Ort auch wieder neu, dass das eigentlich der volle Wahnsinn ist, so ein Gebäude. Oder ich meine, Stift Kremsmünster war ich leider noch nie, muss ich unbedingt einmal hin, das ist unfassbar. Also,
absolut.
Ich glaube, das ist total schön, auch wenn man dort wohnt, wie sehr einem das irgendwie dann auch noch dazu bringt, dass man sein eigenes Geil mit anderen Augen sieht.
Ja, und das ist eigentlich, also man kommt jetzt da noch ein Gedanke, der sich mir die ganze Zeit, weil das eine ist, dass man sich sowas anschaut und das andere ist, dass man wirklich an die Orte, also man muss die quasi ergehen, dass man ein Gefühl hat über die räumlichen Dimensionen und so. Ein bisschen was ist natürlich im Video festgehalten. Aber der heute zu Tode gerittene Begriff der Nachhaltigkeit, das ist ja so, also einerseits so wichtig ist, andererseits so wenig konnten wir hören. Alles, was die damals gemacht haben, oder das meiste, war ganz normal nachhaltig, weil man einfach noch nicht Verbrennerautos gehabt hat, weil man noch nicht geflogen ist, etc. Das heißt, und warum drängt sich der Begriff auf? Weil Bruckner zum Beispiel oder die Leute in der Zeit nicht nur gar nicht so viel gereist sind, sondern sie haben auch in bescheidensten teilweise Verhältnissen gelebt und er, dadurch, dass er immer in einem Kirchenkontext und Unterrichtskontext war, war das ganz oft das Mesnerhaus, das direkt neben der Kirche war. Und wenn man sich heute vorstellt, das waren keine großen Häuser, da waren Schulklassen mit, haben sie mir erzählt, 100, 150 Schüler teilweise, also alles eine Klasse, kann man sich nicht vorstellen. Und in dem gleichen Haus hat auch noch die Lehrerfamilie gewohnt und dann noch der Hilfslehrer. Und dann wiederum nebenbei hat der Hilfslehrer, der hat zusätzlich die Orgel spielen müssen, der hat die Orgel in der Früh läuten müssen, der hat zum Beispiel, eben als der Bruckner, hat in Windhoek bei Freistadt, hat er sogar mit dem Pfarrer aufs Feld gehen müssen und bei der Feldarbeit helfen müssen. Also der war von früh bis spät eingeteilt eigentlich. Das kann man sich nicht mehr vorstellen.
Das stimmt, ja.
Also nichts Work-Life-Balance, nichts, also...
Ja, wenn er wirklich, dann versteht man auch, warum er wirklich nur in den Ferien zum Komponieren gekommen ist.
Später dann, ja. Später, ja. Aber total interessant.
Sehr faszinierend. Also sehr, sehr große Anschauempfehlung.
Ich weiß, ich spreche jetzt den Namen, ja.
Nein, aber wir haben sie auf YouTube verfügbar, das heißt, wir können ja jederzeit reinschauen. Ja. Danke dir auf jeden Fall.
Danke.
Lieber Markus, und ich hoffe, du machst weiter solche tollen Projekte. Mal schauen, welcher nächste Jahresregent dann ansteht.
Oder was anderes
wieder. Oder was anderes.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und ihr könnt schon gespannt sein auf die nächste Folge, die im nächsten Monat erscheint, also im Mai. Und da geht es um Bruckner und St. Florian. Also vielleicht bis dahin einmal bis zu St. Florian kommen bei den Filmen von Markus Kaiser-Mühlecker. Das hilft vielleicht. Vielen Dank fürs Zuhören und habt noch einen schönen Tag.